Hier ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
Niemand hat damit gerechnet, dass die Milwaukee Brewers einfach weitermachen, so wie sie in den letzten zwei Monaten weitergemacht haben und 44 von 60 Spielen gewonnen haben. In New York ist im Moment schlechte Stimmung, in Toronto gar nicht mal so. Die hauen alles kurz und klein. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo Florian.
Hallo.
Axel ist im Land, wo Schokoriegel frittiert werden und deswegen nicht bei uns.
Ist das ein eigenes Land? Nee, das ist doch nur ein Gebiet.
Ich glaube, in ganz Schottland macht man so einen Kram.
Ja, aber ist Schottland ein eigenes Land?
Natürlich ist Schottland ein eigenes Land. Sie gehören halt zum United Kingdom, aber ein eigenes Land ist trotzdem immer noch.
Also anders als Wales.
Wales ist auch ein eigenes Land. Wer ist denn in der EM-Qualifikation immer dabei?
Nee, das ist ja, komm, wenn wir danach gehen, ist ja jeder ein eigenes Land.
Da kann ja, ich hier dann bin auch ich mein eigenes Land.
Da bist, ja, ja, aber genau, er ist in Schottland.
Ja, er ist in sehr Schottland. Schön. Ja, wir halten uns jetzt hier nicht an Details auf, von wegen hier Ländergrenzen und so.
Nein, nein, kennen wir auch gar nicht.
Ja, aber Grüße nach Schottland, nach Edinburgh und frittierte Schokoriegel plus Oasis. Das muss ich zugeben, das hätte ich auch gerne gemacht.
Ich weiß jetzt, für mich wäre beides wahrscheinlich genauso schlimm, aber ich gönne es allen, die die Chance haben, das zu schauen.
Das ist doch mal nett von dir jetzt. Da ist jetzt kein Pesten oder sagt hier, das interessiert eh keinen und so weiter und so überschätzt und so. Du sagst, ich freue mich für jeden, der da Bock drauf hat. Das ist schön.
Der Oasis ist wie Tampa Bay Rays für mich.
Echt?
Ja, völlig, komplett.
Ja, aber es gibt
nicht
ja Menschen,
meine Musik.
Ja, es gibt ja Menschen, die sich darüber freuen, von daher.
Ja, absolut, absolut. Gib mir ein Konzert von bestimmten Künstlern, die ich mag, also so ein LL Cool J Konzert in Deutschland, da würde ich sehr viel Geld für bezahlen.
So. Ja. Wir wollen aber nicht hier über Musik sprechen, weil das ist kein Musikpodcast hier. Wir sind ein seriöser Baseball-Podcast und wir müssen zwei Themen anschneiden, bevor wir auf die Clubs kommen, die in den letzten Tagen für Aufsehen gesorgt haben. Unter anderem, dass der ganz große Verkehrsunfall, um mal in der Sportart zu bleiben, die eigentlich von diesem Stadion beherbergt wird, das Speedway Classic, das letzte Woche eigentlich hätte stattfinden sollen, ein Spiel zwischen den Atlanta Braves und den Cincinnati Reds, was eigentlich am Freitagabend stattfinden sollte. 85.000 Tickets wurden verkauft und es fing im ersten Inning an zu regnen. Dann gab es eine zweistündige Regenpause und dann wurde das Spiel abgebrochen und wurde dann am Samstag weitergeführt. Die Braves haben 4-2 gewonnen, das ist alles nicht so wild, aber alles, was drumherum war, lässt den Anschein oder lässt am Ende den Anschein zurück, dass das erstens ganz mies organisiert war und zweitens wohl keine Wiederholung erfahren wird.
Also man sagt ja schon, das ist quasi die MLB-Version des Firefests. Mhm. Ich habe die Doku nie gesehen.
Ich weiß aber, was es ist. Die war fantastisch.
Genau, das muss ich nochmal, kann man ja auch nochmal machen, aber es ist wohl tatsächlich so, also es gab so die Organisation drumherum scheint unterirdisch gewesen zu sein, dass es jetzt regnet, dafür kann keiner was. Also nee. Das mal als erstes. Das ist auch, glaube ich, gar nicht das Problem gewesen, denn so wie ich das gehört hatte in einigen oder auch gesehen hatte in einigen Reels und gelesen hatte, war das zum Beispiel keine Hotdog-Buns mehr da waren. Mhm. Ja, das passiert. Wenn das aber vor dem First Inning ist, ist das irgendwie komisch.
Nein, das darf nicht passieren. Nicht bei einem Event mit 85.000 Zuschauern, dass es ab dem ersten Inning oder vor dem ersten Inning nur noch Bockwurst gibt. Und dann haben die Organisatoren den Zuschauerinnen und Zuschauern erlaubt, am nächsten Tag Sachen von zu Hause mitzubringen. Und dann gab es da Tankstellen in der Nähe, die einfach völlig überlagert waren von Fans, die ins Stadion wollten. Ich meine, das haben wir früher gemacht, wenn wir auf Konzerte gegangen sind und haben uns noch zwei Bier reingeschmuggelt, damit wir nicht so viel auf der Anlage ausgeben müssen. Aber dass das jetzt bei einem offiziellen Event, bei eigentlich dem Marquee-Event ist, dass in dieser Saison ausgetragen wird. Wir haben keinen Little League Classic in diesem Jahr, wir haben They Will Come Ray, wie heißt das immer?
Genau.
Field of Dreams Game, genau. Und das sollte eigentlich das große Spiel in diesem Sommer sein und da darf sowas nicht passieren.
Ja, und das ist, was ich dabei nicht verstehe. Das ist der Bristol Motor Speedway. Der fasst ja mehr als das, was wir da an Zuschauern, also die fast, da sind ja mehr Zuschauer möglich als das, was jetzt bei dem MLB Game dabei war. Und da werden ja auch riesige Events. Also ich meine, das sind 146.000 Leute passen da normalerweise rein. da stelle ich mir die Frage, bringen die alle ihr Essen mit? Also wenn die schon bei der fast der Hälfte oder ein bisschen mehr als der Hälfte der Zuschauer auf so ein Problem stoßen, wie machen die das sonst? Das ist ja ein Nesca, ne? Ja genau, ja, Nesca genau. Ist das. Mhm. Und auch so ein Nesca-Rennen, das dauert ja nicht nur 5 Minuten, nee. Sondern die sind schon etwas länger dabei. Das kann doch nicht sein, dass dann sowas passiert. Also haben die Anbieter das komplett unterschätzt, dass nur 20.000 Leute dann wirklich kommen? Kann ja auch nicht sein, ne? Weil dafür waren ja die Tickets verkauft. Also ich verstehe so insgesamt die gesamte Planung nicht.
Ich glaube ja, dass die nicht darauf vorbereitet waren, dass es regnet und dass die Leute dann, wenn es regnet, einfach an die Fressstände gehen und dann sagen, hier, möchte was essen. Und dann waren sie auf einmal völlig überfordert. Und ich glaube, also ich bin mir relativ sicher, dass gerade bei Nesca, dass sowas nicht passieren wird. Vielleicht hat die MLB auch in irgendeiner Weise Vertragspartner mit dabei gehabt, denen sie sowas zugestanden haben und die haben das nicht absehen können. Aber es ist einfach insgesamt, es ist kein gutes Zeichen für die MLB, dass so etwas passiert.
Und es ist ja auch, also man muss dann auch sagen, es ist das erste Mal, dass bei so einem Riesenevent das so komplett daneben geht. Ne? Die anderen Events haben sie ja immer gut hinbekommen. Ne? Also sei es das Field of Dream Game, das war doch, also war ja alles anscheinend alles super, super organisiert. Das ist jetzt auch das erste Mal, aber das haben sie dann so richtig in den Sand gesetzt.
Aber mal so richtig. Ich glaube auch, dass es nie wieder ein Speedway Classic geben wird und das ist das einzige Speedway Classic bleiben wird, was wir in der MLB-Geschichte sehen werden.
Also ich habe es dann nur in der Zusammenfassung gesehen, weil ich am Samstag unterwegs in Hamburg war. Ich fand ja die Idee, also auch die Größe und so, wie sie es gemacht haben, dass alles auf Auto ausgerichtet war, ne? Diese Caps mit dem Checkered Flag Muster drauf. Ich fand das schon sehr gut gemacht und auch das in der Zusammenfassung, hier ist Red Flag, hier ist Green Flag, also alles Autorennen-mäßig haben sie wirklich gut gemacht. Aber vor Ort muss es die Hölle gewesen sein. Ja.
Also, am Ende steht nur das Ergebnis, die 4-2, das 4-2 für die Atlanta Braves gegen die Reds und das Speedway Classic, was wohl, also das ist jetzt meine Bold Prediction, keine Wiederholung erfahren wird. Das ist das erste Thema, um das wir uns kümmern wollten, außerhalb der Teams, die um die Playoffs kämpfen, beziehungsweise darum, dass sie nicht komplett in der Bedeutungslosigkeit verschwinden wie die Rockies. Das andere ist, dass wir am Wochenende eine Premiere erleben werden. Jen Payroll ist die erste Frau, die ein MLB-Game mitschießen wird. Es gehört ja ist ja eine Crew jedes Mal bei jedem Spiel. Es ist First Base, Second Base, Third Base Umpire plus dann Homeplate Umpire. Und Jen Payroll wird als erste Frau ein Spiel oder mit in dieser Crew mit drin sein und wird auch am Samstag ein Spiel hinter der Homeplate dann haben. Es ist eine 5-Spiele-Serie zwischen den Braves und den Marlins. Sie mussten noch ein Spiel nachholen. Also es wird genug zu tun geben für Jen Payroll. Sie ist 48 Jahre alt. Sie hat schon sehr, sehr viele Spring-Training-Games dann auch bei den Männern geschießt und ist jetzt die allererste. Und wir dürfen im Jahr 2025 dann auch Frauen als Schiedsrichterinnen begrüßen, was in der NBA zum Beispiel schon seit Jahren durchaus normal geworden ist.
28 Jahre ist das schon her, in der NFL 10 Jahre her. Mhm. Da sieht man wieder, wie progressiv der Sport ist, den wir so lieben, also wie modern und nach vorne gerichtet, also genau eben nicht. Das ist aber eben wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass Baseball der uramerikanischste Sport ist, den wir haben. Aber ja, es ist sehr lustig. Also ich hatte, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, naja, huch, warte mal, gab es das? Nee, es gab es noch nicht. Und freut mich, dass sie das jetzt geschafft hat. Und so wie ich das gehört habe, du darfst ja sogar das Spiel dann kommentieren.
Ich werde eins dieser Spiele am Samstag kommentieren auf Sport Digital 1 Plus.
Genau.
Und ich bin sehr gespannt. Ich glaube sogar, dass ich sie als Homeplate am Bayer habe. Das wäre ziemlich cool.
Genau, und wir sind jetzt, also die MLB ist dann auch im 21. Jahrhundert angekommen. Herzlichen Glückwunsch. Ich wollte erst so, ich kann keine Effekte einspielen, aber sowas wie das so Rauschen im Hintergrund, weißt du, so, oh, Extrablatt, eine Frau ist das erste Mal und dann ist das, keine Ahnung, darf das erste Mal, wen auch immer, Jody Maggio an Strikeout callen. Nein, es wird halt Ronald Acuna Jr. sein. Ach nee, der ist verletzt.
Ja. wo wir da gerade dabei sind, die Red Sox haben diesen Dienstag ein All-Female-Game dann auch gehabt. Den Start von Garrett Crochet. Haben sie Play-by-Play-Announcer Emma Tiedemann gehabt und Color-Commentator Eleanor Rizzo. Sie hatten auch Field-Reporter als Frau und sie hatten dann auch das Studio nur mit Frauen besetzt. Auch in der Produktion waren viele Frauen. Und da muss ich dann einmal sagen, ich gucke zwischendurch das ein oder andere Double-A-Spiel der Boston Red Sox, beziehungsweise sag schnell.
Nicht der Boston.
Nee, der Wu Sox. auf jeden Fall. Und da Portland Sea Dogs, Entschuldigung. So, Portland Sea Dogs, das ist das Double-A-Team. Und da habe ich schon das ein oder andere Spiel gesehen. Und ich habe Emma Tiedemann schon zugehört. Und die ist wirklich, wirklich richtig gut. Und was man an Misogynie dann auch wieder bei den Red Sox-Accounts gesehen hat, nicht bei den Accounts, sondern bei den Kommentaren darunter, das war schon wieder erstaunlich. Die beiden, Eleanor Rizzo und Emma Tiedemann, haben einen super Job gemacht. Es war das erste Spiel auf Nessen, beziehungsweise von den Red Sox, was komplett von Frauen kommentiert worden ist. Und ich werde jetzt nicht da in irgendeiner Weise mich dazu erniedrigen, zu sagen, hier, ihr Frauen, wenn ihr weiter so arbeitet, dann könnt ihr das auch. Nee, euch werden die Türen versperrt. Das merke ich selber in meinem Job. Und das tut mir leid. Und deswegen bin ich da sehr für, dass dann möglichst viele Frauen diesen Job übernehmen konnten. Und Emma Tiedemann ist tatsächlich eine richtig, richtig gute Kommentatorin. Die Oakland A's, Oakland, ich sag's schon wieder, Oakland A's. Die Athletics haben ja auch eine Kommentatorin, eine Play-by-Play-Kommentatorin, aber Emma Tiedemann meiner Meinung nach macht einen Riesenjob.
Ja, bei den Orioles habe ich, glaube ich, wenn ich rate, manchmal auch eine Frauenstimme im Kopf. Ich glaube, da ist auch immer mal wieder jemand dabei. Ich glaube, da bin ich jetzt aber nicht 100. Aber ja, ich höre ja eher Radio meistens nachts, als dass ich das dann schaue. Da hast du auch ein paar Frauen dabei. Ja, und es ist genau das. Wir leben im Jahr 2025. Die Welt ist Hälfte-Hälfte aufgeteilt. Es gibt Hälfte Frauen, Hälfte Männer. Und die Jobs sind so nicht verteilt. Und das ist halt merkwürdig, weil was spricht dagegen? Also ich wüsste jetzt keinen Grund, warum da irgendwas dagegen spricht. Freue mich aber immer umso mehr, dass es dann, vielleicht ist es auch hier ganz cool, dass es halt die Red Sox sind. Ne? Die Red Sox sind jetzt nun auch keine Franchise, die unfassbar progressiv ist.
Nee, sind sie wirklich nicht.
Sondern eher nicht. Und dass dann das dort gemacht wird, ist manchmal ein besseres Zeichen, als wenn es da passiert, wo eh alle davon ausgehen, dass das normal ist. Ne? So wie wir immer über Pride Nights sprechen. Ja, super. Wenn du das in San Francisco machst, das ist da halt okay. Das ist schon immer okay gewesen. Überhaupt kein Problem. Mach das in Tampa Bay oder in St. Petersburg oder mach das da, wo die konservativen Menschen Angst um ihr Leben haben, wenn jemand nicht so aussieht wie sie. Und dann, glaube ich, ist das immer genau richtig. Und auch gut. Und als es geschrieben wird, das glaube ich auch bei uns in der Story im Instagram, hat mich auch sehr gefreut.
Ja, also das zu dem Thema, Frauen dürfen auch endlich mal was in der MLB machen. Das möchte ich, dass das so sarkastisch aufgenommen wird,
ja,
wie es sich hoffentlich anhört. Und Jen Paywall ist am Wochenende bei den Atlanta Braves und den Miami Marlins im Einsatz und Sportdigital 1 Plus am Samstag um 19.10 Uhr, da kommentiere ich. Und da können wir gerade noch, bevor wir jetzt auf die Teams zu sprechen können, noch einmal bewerben. Am 20.08. das Just Baseball Game auf Sportdigital 1 Plus, die Detroit Tigers gegen die Houston Astros. Wir drei, Axel, du und ich, wir werden das kommentieren. Ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird. Ich mache mir noch überhaupt keine Illusionen, wie das laufen wird, oder ich kann es mir noch gar nicht vorstellen. Ich bin sehr gespannt.
Ist auch, glaube ich, so gefühlt das erste Mal, also zu dritt, oder? Also ich meine, ja, das macht man ja selten, ne? Dass drei Leute da sind. Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie es wird.
Ja, wo hast du dich nochmal gesehen? Was wolltest du machen?
Eher hier den Icke, will man sagen.
Ach so,
also den Social Media Dings, weil ich glaube, die Dynamik wird so sein, dass da müssen zwei Leute miteinander reden. Anders geht es nicht. Und dann kann man noch mal jemand Drittes einbringen, weil es ist ja so schon, wenn du Spiele siehst oder hörst, wo eben meinetwegen ein ehemaliger Spieler in der Booth ist oder wer auch immer. Die ganze Dynamik ist ja komplett anders, ne? Weil du
aber es gibt ja diverse Booths, die auch zu dritt arbeiten, ne?
Genau, aber da wird ja nicht jeder hat nicht genau den gleichen Sprachanteil. Ja. Ich glaube, es ist ganz normal. Mein Lebenstraum hat sich erfüllt. Ich werde ein Baseballspiel live kommentieren und darf ich drei Sätze sagen, ist schon alles gut. Also, sehr begeistert bin ich und freue mich auch immer noch wahnsinnig.
So wie ich dich jetzt in den letzten 12 Jahren kennengelernt habe, wirst du nicht bei 3 Sätzen bleiben.
Ja, das Lustige ist, als Side-Fact, das habe ich euch noch gar nicht erzählt, es gab einen riesen wichtigen Workshop in der Woche, den ich jetzt aufgrund dieses Spiels verschoben habe, auf Montag und Dienstag, weil der sollte eigentlich bis Mittwoch dauern und ich wäre sonst am 20. in Lünen gewesen und dann habe ich das jetzt alles so geschoben, dass das nicht passiert.
Das ist doch schön, das freut mich.
Also, habe ich auch gleich gesagt, nein, Kinder, der Workshop, egal wie wichtig, einer der größten Projekte bei uns in der Firma, nein, habe ich gesagt, das geht nicht, da kann ich nicht, da habe ich einen Termin.
Einen privaten Termin, so. Mhm. Ja. Also, Tigers gegen Astros, 20. August, das werden wir 3 kommentieren auf Sportdigital 1+. Kommen wir zu Themen, die uns in dieser letzten Woche beschäftigt haben. Unter anderem, das Roman Empire ist jetzt endgültig in Boston angekommen.
Ich hatte gedacht, du fängst mit dem Brewers an, aber okay, gut.
Eigentlich muss man mit dem Brewers anfangen, oder?
Nein, wir fangen jetzt mit Roman Anthony an. Erzähl, was passiert ist, junger Padawan. Erzähl, was passiert ist.
herzlich willkommen zu Just Red Sox mal wieder. Gestern gab es die Nachricht, dass der Vertrag von Roman Anthony, der Mitte dieser Saison hochgezogen worden ist und das Top-Prospect der Boston Red Sox und das Top-Prospect der Liga war, einen Vertrag unterschrieben hat für die nächsten 8 Jahre bis 2033 plus einer Team-Option für 2034. Er wird 2026 $2 Millionen verdienen, 2027 $4 Millionen, 28 $8 Millionen, 29 $15 Millionen, 30 $19 Millionen und so weiter und so fort. $130 Millionen ist das Grundgehalt. Es kann noch getoppt werden durch diese Team-Option, durch die 30 Millionen plus einiger Kicker, wie zum Beispiel Einladung zum All-Star-Game, MVP, Rookie of the Year, Silver Slugger und so weiter. Das kann insgesamt $230 Millionen bis 2034 werden. Und Roman Anthony ist jetzt erstmal gebunden bei den Red Sox, neben Christian Campbell, der auch einen Vertrag Anfang dieser Saison unterschrieben hat, neben Sedan Rafaela, der einen großen Vertrag unterschrieben hat. Der junge Kern ist im Moment unter Vertrag genommen worden für die nächsten Jahre. Und das ist eine große Geschichte, weil dieser ganze Aufschwung, den die Red Sox in den letzten Wochen genommen haben, ist dann auch damit verbunden, dass Roman Anthony in dieses Lineup mit reingekommen ist, der eine überragende Plate-Disziplin hat, der noch nicht so die Power hat, der ein guter Verteidiger ist und der einfach ein unglaubliches Versprechen auf die Zukunft ist. Du hast Roman Anthony nicht in deinem Team. Ich habe ihn in meinem Team. Was sagst du denn dazu?
Ich hatte erst überlegt, wo haben die Red Sox sich das jetzt abgeguckt, nicht mehr den Trevor Stories das Geld hinterher zu werfen, sondern solchen Spielern, weil das war bis vor kurzem nicht der Fall, ne? Dass du bei den Red Sox deine Talente versucht hast zu halten. Das gab es so, glaube ich, vorher noch nicht. Und mit Rafael Devers hattest du ja auch ein Zeichen gesetzt, sagen wir es mal so, hast auch einen wirklich großen Vertrag abgeschlossen und hier hast du von der Zahl her 130 Millionen bis 2033 und jetzt lass es ein bisschen mehr und weniger werden, lass es 150 Millionen sein. Das ist ja quasi lächerlich für das, was das Versprechen des Spielers, so wie wir ihn bisher gesehen haben, halt ist. Denn wenn er normal geblieben wäre, ich weiß gar nicht, er wäre jetzt 6 Jahre under control gewesen, ne, weil die sie ihn dieses Jahr hochgezogen haben, glaube ich, wäre er dann 6 Jahre und under control, das wäre bis 2031, es hätte dann die Arbitration gegeben, bei seinen Leistungen hätte er ja sowieso bei, ne, lass es mal dann auch 2027 $4 Millionen sein und danach 8 Millionen und so weiter, das wäre ja alles ganz normal seinen Weg gegangen. Warum machen das Teams jetzt mittlerweile so, dass sie einem 21-Jährigen so einen Vertrag unterzeichnen? Weil sie zum einen sicher sein wollen, dass der eben nicht irgendwann in die Free Agency gehen wird mit Scott Boras. Weil dann wird es teuer. Weil sie trotz allem sagen, naja, diese 130 Millionen über 8 Jahre, das ist wesentlich weniger, als ich zum Beispiel für jemanden wie Trevor Story ausgegeben habe. Und da können Verletzungen dazukommen. Es kann doch sein, lass es nicht so sein, dass Roman Anthony nächstes Jahr verletzt ist. Das kann mal passieren. Ja, da ist er 22 Jahre alt, aber das macht nichts. Das ist nicht schlimm. Du zahlst ihm ja nicht vorweg schon so viel Geld, sozusagen. Als ich das gehört hatte, habe ich meinen Hut gezogen, muss ich ehrlich sagen, weil das ist ein auch nach dem Devers Trade das genau richtige Zeichen. Also da hast du deine Fanbase einmal bekommen und du hast wirtschaftlich nicht falsch gehandelt, sondern absolut richtig.
Es gibt einen kleinen Kniff in dieser 6 Jahre Control und so weiter über einen Rookie haben. Wenn er in der Top 2 des Rookie des Jahres ist, dann verkürzt sich seine Control-Zeit um 1 Jahr. Dann wäre er schon nach 2030 Free Agent gewesen. So hat man ihm jetzt 3 Jahre dieser Free Agency abgekauft, plus diese Teamoption. Und dass er Rookie des Jahres wird, ist nicht beschlossen. Das könnte auch Nick Kurtz werden von den Athletics, der einfach eine unfassbare Saison spielt bislang. Aber er könnte es werden oder er könnte unter die ersten 2 kommen. Und dann wäre er 1 Jahr früher dabei. Und die Red Sox haben eigentlich Anfang der Saison schon mit ihm und seinem Team gesprochen. Da hat man gesagt, nee, wir machen das nach der Saison. Und ich habe heute einen langen Artikel im Boston Globe darüber gelesen und da hat Craig Breslow gesagt, gut, wir haben eine Trade-Deadline, da ist ab dem 1. August Ruhe. Es gibt einfach niemanden mehr, der traden möchte oder so, weil man kann sich um andere Themen kümmern. Und dann hat er ein neues Vertragsangebot sowohl an den Agenten als auch an Roman Anthony selber geschickt. Und Roman Anthony, als er dieses Vertragsangebot gesehen hat, hat er das Dollarzeichen in den Augen gehabt und hat dann auch in der Pressekonferenz gestern gesagt, naja, das ist ja genug für mich und meine Familie. Ich möchte hier gerne spielen, also unterschreibe ich das auch. Das war ein guter Kniff von Craig Breslow, auch dem Spieler selber das mal zu schicken. Und wenn ein 20-Jähriger vor diesen Zahlen davor sitzt, ne, dann sagt er natürlich,
wo sollte ich unterschreiben? Mit 21 hättest du mir nicht $760.000 geben dürfen. Das hätte nicht funktioniert. Und ich glaube, genau das ist auch der Weg, denn es kann halt in dem Sport so viel passieren. Ja. Ruf mal bei den Tampa Bay Rays an und frag, wie der Wander Franco-Vertrag funktioniert hat. Es ist ja nicht nur, dass es jetzt für den Spieler gut schlecht ausging, es kann genauso für den Club schlecht ausgehen. Und natürlich ist das so, anders als jetzt in anderen Sportarten, ist im Baseball ja sehr viel garantiertes Geld dabei. Ihr habt 2 Jahre bei den Boston Red Sox, 2 Jahre Trevor Story bezahlt für keine Leistung. Mhm. Das gehört aber dazu und das ist auch normal, weil Trevor Story ist das Geld wert, was ihr ihm damals gegeben habt. Na, also das ist ja nicht so, dass es jetzt ein schlechter Spieler ist, der überbezahlt wurde. Nein, auch das nicht. Und dass du jungen Spielern eben die Perspektive zeigst, weil auch ganz ehrlich, hätte er jetzt den Vertrag nicht bekommen, er wäre ja nächstes Jahr, wäre ja trotzdem erstmal die Frage, kriegst du überhaupt einen Profivertrag? Also ist, ne, weil im Moment ist er ja gar nicht, ich glaube, wenn du das erste Jahr nicht von vornherein mitspielst, als Rookie, bist du ja nicht automatisch nächstes Jahr im Major League Roster. So, und lass ihn mal einen Slump gehabt haben, irgendwann Richtung Ende der Saison, im Spring Training nicht funktionieren, der kann da gecuttet werden. Also, dann ist er nicht, dann muss er in die AAA zurück und muss dann für das Minimumgehalt, was ich glaube eben dann garantiert ist, muss er dann spielen. Und dann ist natürlich so ein 130 Millionen Dollar Vertrag absolut perfekt. Und wenn er den Vertrag dann erfüllt hat, ne, in 8 Jahren, ist er 29 Jahre alt. Dann ist er genau in dem Leistungspeak, dass ihm dann die 30 Millionen Dollar pro Jahr angeboten werden. Na, wenn er so bleibt, wie es jetzt im Moment aussieht, ist doch alles gut.
Ja,
also ist so. Fantastische, hätte ich von den Red Sox so nicht erwartet, muss ich sagen. Und ich weiß hier, dass hier im Haushalt bei anderen Teams genau das auch gesehen wird und gesagt hat, guck mal, die machen das. Warum machen wir das jetzt nicht bei den Cubs und sagen PCA, bleib bei uns für die nächsten 8 Jahre für 130 Millionen.
Der muss natürlich auch der Typ dafür sein, ne? Also auch der Spieler dafür sein. Wenn PCA jetzt sagt, hier, so wie ich jetzt das letzte halbe Jahr gespielt habe, werde ich jetzt auch die nächsten 4 oder 5 Jahre spielen und dann werden massig Mäuse gemacht, wie bei Prinz aus Amunda, um da mal einen Filmklassiker zu zitieren, dann kann man natürlich sagen, okay, da gibt es nichts gegen zu sagen. Auch Scott Boras Klienten zum Beispiel, ne? Kann man auch sagen, die werden auf jeden Fall in die Free Agency gehen. Aber
Juan Soto hat einen 30 Millionen Dollar Vertrag abgelehnt und hat jetzt ein wenig mehr bekommen. Ja,
14 Jahre 440 Millionen Dollar bei den Nationals hat er abgelehnt.
Sowas, 440 sogar. Naja, genau. Und ich glaube, das ist auch, diese Entscheidung muss dann auch immer von Agent und Spieler vor allem, auch in der Familie und alles, das muss natürlich da passen und es muss der Typ dazu sein. Da bin ich auch bei dir.
Ja. Die größten Verträge für Spieler unter oder 21 Jahre alt in den letzten Jahren. Wander Franco ist der am schlechtesten gealtert ist von diesen Verträgen. 182 Millionen Dollar hat er unterschrieben 2021. Wird nie wieder in der MLB spielen, da bin ich mir relativ sicher. Ronald Acuña Jr. hat 100 Millionen 2019 unterschrieben. Das ist so ein Vertrag, mit dem Roman Anthony verglichen worden ist. Und auch Ronald Acuña wird sich sagen, okay, ich bin in ein paar Jahren Free Agent und dann kriege ich nochmal einen richtigen Monstervertrag. Julio Rodriguez, 210 Millionen Dollar 2022 bei den Seattle Mariners unterschrieben. Jackson Merrill dieses Jahr 135 Millionen 2025, also dieses Jahr, und Roman Anthony, das sind diese fünf Spieler. Und bei Julio Rodriguez und Ronald Acuña Jr. zweifelt niemand diese Verträge an. Und bei Wander Franco würde man das nicht tun, wäre er nicht straffällig geworden in seiner Heimat.
Genau, und ich glaube, der Wert ist ja trotzdem da gewesen zu dem Zeitpunkt, ne? Und wenn du dir die Spieler-Performance seitdem anguckst, jetzt bei Ronald Acuña Jr. ist er halt verletzt gewesen. Das kann allen immer passieren, aber du hast ihn ja nicht überbezahlt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste dabei. Ein guter Weg, den die MLB ja nicht nur bei den Red Sox, bei den Braves sehen wir das ja schon lange. Die Diamondbacks haben das gemacht und. Also das ist vielleicht genau der richtige Weg, frühzeitig solche jungen Spieler auch das Vertrauen zu geben, dass sie auf deine Leistungen setzen und eben nicht die Angst, du könntest jederzeit gecuttet werden, immer quasi mit bei jedem At-Bat mitschwingt.
Ja, also die Red Sox haben den Vertrag von Roman Anthony verlängert. Ansonsten eitel Sonnenschein bei den Red Sox, das möchte ich sagen. Wir haben vergessen, die Frage zu stellen, wie geht's uns? Dich zu fragen.
Ich mach jetzt mit bei 26 Minuten die Tab. Wie geht es uns? Geht es dir, Andreas?
Mir geht's sehr, sehr gut. Also was die Red Sox angeht, geht's mir hervorragend.
Ja. Erzähl mal, W7, wo sind wir gerade? Ich kriege ja nicht so viel mit, bei uns im Channel ist ja nichts los.
Nee, letzte Nacht haben sie verloren gegen die Royals. 7-3.
Ach doch, da habe ich ihn dazu gesagt.
Erster Einsatz von Dustin May.
Aber hat er dann Lost bekommen?
Ja, hat er.
Ah, okay. Also war er auch schuld, nicht irgendwie Bullpen oder sowas?
Nee, Also Jordan Hicks hat dann noch einen 3-Run-Homerun abgegeben. Das hat dann den Deckel drauf gemacht.
Ja, okay. Ja gut, aber dann Jordan Hicks, ja. Haben wir gut aus der Westküste euch gut da alle was untergejubelt.
Genau. Wie geht's dir denn?
Es ist dieses Baseball ist so ein zweischneidiges Schwert. Es ist unglaublich. Ich bin komplett frustriert in Teilen, weil ich immer wieder sehe, wie gut man mal als Team dagestanden hat und als Fan sich gefreut hat, dass man gleich auf mit den Dodgers ist. Und jetzt ist man wie immer 9 Spiele zurück im August und hat keine Chance auf einen Divisionstitel. Selbst die Wildcard ist so weit weg. Trotzdem sieht man, dass das Team ja nicht schlecht ist. Ne? Du hast ja nicht das Gefühl, da sind nur Graupen beieinander. Und ach, das ist alles so schlimm, sondern das ist ein wirklich gut zusammengestelltes Team. Ja, so ist Baseball eben. Und ich habe jetzt meine Ziele gesetzt in diesem Jahr. Ich hoffe einfach, dass unsere...
Du hast Ziele für dich oder für die Giants gesetzt?
Für mich. Ich hoffe einfach, dass ich weitersehe, dass die At-Bats von Ruffy Devers einfach weiter so bleiben, weil das ist unglaublich, was der macht in vielen, vielen Dingen. Und da geht unglaublich viel schief. Ist unglaublich gut, aber was er macht, Willy Adames kommt gerade richtig groß raus. Und es gibt ja ab 31.8. oder zum 1.9. können ja Call-Ups kommen. Und wir haben ja so einen Prospect oder unser Top-Prospect, der Top-Prospect in der Organisation, Bryce Eldridge, der knattert gerade in der Triple-A alles zusammen. Und vielleicht besteht die Möglichkeit, ich habe 2 Spiele in diesem Jahr noch live vor Ort, dass ich ihn dann sehe, und sollte das so sein, muss ich mir wahrscheinlich 2 Jerseys kaufen. Einmal mit Devers hinten drauf und einmal mit Eldridge. Und dann bin ich sehr glücklich. Es ist, ich weiß nicht, diese Saisons kennst du doch auch, ne? Du bist nicht richtig schlecht, aber du bist auch nicht richtig gut. Und das, dann merkt man, dass der August so lang ist und dass es jetzt schon 100 Spiele sind, finde ich.
Ich habe im Moment diese Sorgen nicht.
Die waren aber auch schon mal anders. Ne?
Daran kann ich mich nicht erinnern.
Ja, das macht den Sport halt so faszinierend. Ne? Ja. Eine Serie und wir sind wieder drin, sagt man ja immer. Ne? Oder Hawk Harrison.
Manchmal,
genau, eine Serie, aber ja, und jetzt guckt man sich an, was passiert, und es ist ja nichts schlimm. Es ist ja nicht schlecht, es ist nicht so kaputt, und das macht dann schon, also mir geht's gut. Doch. Ja.
Sehr gut. Weißt du, wem es auch gut geht?
Ich würde jetzt auf die Brewers tippen.
Ja. Den Brewers-Fans geht es im Moment sehr, 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 sehr gut. Die gewinnen einfach, und ich möchte nochmal sagen, das ist wie die Hummel. Die kann eigentlich auch nicht fliegen, das macht ihr nichts. Die Brewers, die sollten eigentlich nicht immer die Serien gewinnen und auch nicht immer die Serien sweepen. Sie tun es aber trotzdem. Und das seit jetzt geraumer Zeit. Und die Chicago Cubs haben den zweitbesten Rekord in der National League Central und sind am Boden zerstört, weil sie 3,5 Spiele hinter oder 4 Spiele hinter den Milwaukee Brewers sind und nicht rankommen, sondern immer noch nur Boden verlieren und sie spielen nicht schlecht. Was die Brewers hier seit 2 Monaten machen, das ist fernab von jeder Normalität und es ist absolut absurd, was sie machen mit ihrem Roster. Sie sind im unteren Drittel, was die Gehälter angeht. Sie haben keinen großen Superstar, wenn du mal Christian Yelich und Jackson Churio rausnimmst, aber da greift ein Zähnchen ins andere, ein Zahnrad ins andere. Ich habe heute ein bisschen Wortfindungsschwierigkeiten, das tut mir leid, ich habe nur 4 Stunden heute Morgen geschlafen, weil ich die ganze Nacht gearbeitet habe. Niemand hat so schwer wie ich. Jedenfalls, da greift ein Zahnrad ins andere und die Milwaukee Brewers spielen unfassbaren Baseball momentan. Und meine aller Lieblingsgeschichte, was die Brewers angeht, ist der Fall Andrew Vaughn. Andrew Vaughn ist...
Nein, das kannst du... Nein, warte, Clemens, bitte hör weg.
Nein, das ist meine Lieblingsgeschichte. Ja. Sie haben 2 große Trades in diesem Jahr gemacht. Das war Quinn Priester, weil ihr Starting Pitching ist am Anfang der Saison komplett hops gegangen und da brauchten sie einen Starting Pitcher. Da haben sie bei den Red Sox angefragt, ob sie Quinn Priester haben können. Und die haben gesagt, ja klar, könnt ihr haben. Es gab einen kleinen
Trade. Braucht doch keiner.
Was?
Den braucht ja keiner bei den Red Sox.
Nee, weil die Red Sox am Anfang hatten sie waren von Quinn Priester überzeugt, aber sie wussten, wir haben Pitching-Tiefe, das passt für uns. Und dann haben die Brewers jetzt Quinn Priester geholt. Der hat ein 3,15er ERA in 114 1/3 Innings, seitdem er bei den Milwaukee Brewers pitcht, seit dem 7. April. Und die lustigste Geschichte ist Andrew Vaughn. Andrew Vaughn war bei den Chicago White Sox und First Baseman. 2019 Top Draft Pick und hat es nie so richtig hinbekommen. Dann hat bei den Brewers Aaron Civale gesagt, boah, ey, Long Relief, da habe ich eigentlich überhaupt keine Lust drauf, hat um einen Trade gebeten. Und die Milwaukee Brewers haben keine 24 Stunden gewartet und haben ihn an die Chicago White Sox getradet, was eine gewisse Brutalität auch in sich birgt. Und dafür ist dann Andrew Vaughn gekommen, der First Baseman. Und Andrew Vaughn haut alles kaputt, seitdem er angekommen ist. Der hat, was hat er jetzt für ein... 3,71er Betting Average, 4,32er on Base und 6,86er Slugging mit 6 Home Runs und 9 Strikeouts gegenüber 10 Strikeouts gegenüber 9 Walks in 20 Spielen bis am Dienstag. Der haut alles kaputt. Der kommt in diese Mannschaft rein und macht einfach alles richtig. Ist der Wahnsinn.
Ja, und nochmal für die White Sox, also er ist jetzt auch, ja, ne, Aaron Civale pitcht jetzt auch bei den White Sox, ist ja alles gut, ein 3,99er ERA, super, alles cool, also es ist ja ein Win-Win-Trade sogar, also ist ja nicht mal so, dass du sagst, ach Gott, das ist ja alles schief gelaufen, nein, das ist für beide Seiten gut gelaufen. Und dieser längere Artikel, den wir, glaube ich, vor 2 Sendungen mal angesprochen hatten, was USA Today, ne, wo so ein bisschen mal hinter die Kulissen geguckt wurde in Milwaukee, wo du auch erzählt hast, die Spieler laufen durch die Stadt und niemand erkennt sie, das tut ja was mit einem. Und wenn du eben sagst, es gibt keine Superstars, die immer draußen und vorne und stehen. Es gibt bei Fangraphs auf der Seite, wo ich meine Statistik immer angucke, gibt es so eine so Power-Ranking für jeden Spieler. Und in den letzten 7 Tagen sind in der Lineup, von den 9 in der Lineup sind 6 in den Top 30 Power-Rankings, was die Spieler angeht, bei den Milwaukee Brewers. Und insgesamt ist es halt immer noch kein Team der Stars. Es ist kein beängstigendes Team. Also du gehst ja nicht hin und denkst, oh Gott, ich muss jetzt Andrew Vaughn anpitchen. Aber anscheinend musst du das eben doch. Na, also anscheinend musst du dir doch Gedanken drüber
Niemand
machen.
Niemand hatte vor dieser Saison Angst vor Andrew Vaughn.
Nein. Und vor allem auch, dass du überlegst, dass sie jetzt bei 70 Siegen sind als erstes Team in der MLB. Also nicht nur vielleicht in der National League, sondern hätte man, keine Ahnung, die Yankees oder so, ne, hätte man ja auch bei 70 Siegen sehen können zu dem Zeitpunkt jetzt. Nein, das sind sie nicht. Selbst die Dodgers haben keine 70 Siege. Und die wirklich fantastisch offensiv spielenden Phillies haben keine 70 Siege. Es sind die Brewers. Und das ist Das ist so, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal das hatten, dass ein Team so unter dem Radar fliegt und so gut ist. Ich weiß es nicht mehr. Wir haben wenig über die Rays geredet, als sie so fantastisch waren. Das war aber nicht zu vergleichen, finde ich. Also, weil sie ja nicht so dominant dann waren. Und sie machen das mit einer Payroll von 3,40 Euro, ne? Das darf man bei dem allen nicht vergessen. Die sind committed in diesem Jahr, estimated bei 121 Millionen. Ich glaube, das kriegt Aaron Judge alleine gefühlt. Also, oder
Shohei Ohtani. Also 121 Millionen ist jetzt auch nicht in irgendeiner Weise Colorado Rockies oder von mir aus Tampa Bay Rays. Das muss man auch dazu sagen. Und trotzdem sind sie im unteren Drittel, was die Payroll angeht. Und Milwaukee ist jetzt auch nicht der Ort, wo Spieler sagen, oh wow, also meinen Lebensabend möchte ich schon gerne in Milwaukee verbringen. Auch das glaube ich nicht. Das Stadion ist cool. Ich mag es.
Es ist ein relativ, also wenn du da bist, ist es relativ langweilig. Ja. Aber es ist nicht schlecht. Es ist kein schlimmes Stadion.
Ja. Ja, aber sie sind auch komplett außerhalb jeglicher Aufmerksamkeit. Das ist, ich glaube, die können einfach da ein ganz geregeltes, normales Leben führen, die Baseballspieler, die dort sind. Wir haben schon vor zwei Podcasts, glaube ich, auch angesprochen, dass einer mal gesagt hat, ich bin jetzt in dieser Saison dreimal erkannt worden auf der Straße.
Ja, und trotz allem ist denn der, was du da mitbringen sollst, und wir werden ja wahrscheinlich auch gleich nochmal über die Marlins reden, aber was du mitbringst, ist dieses... Du musst ja eine Leistungskultur musst du ja aufbauen.
Ja.
Und du kannst dich ja abfinden damit, hey, okay, ich bin Brandon Woodruff, ich habe überall schon gespielt und jetzt bin ich hier und ja, dann mache ich halt meinen 9-to-5-Job und alles ist gut und ich werde meine Siege bekommen und ich werde auch Niederlagen haben, aber so ist es eben. Und es scheint aber so zu sein, dass das Team und dass alle, also der Staff und das Team selber, die Spieler selber, sich darauf committed haben, Leistung bringen zu wollen und das jeden Tag. Und das, finde ich, macht die Brewers halt so gut. Ne? Es gibt nicht dieses sloppy Base Running. Es gibt nicht das, ach ja, den Ball kriege ich halt nicht Gefühl, sondern die gehen in jedes Spiel mit 100% rein. Was du halt machen musst, wenn du Self Frelick heißt oder Blake Perkins oder Anthony Seigler oder was auch immer. Ne? Das musst du halt machen, damit du in dieser Liga spielen kannst. Und hier scheint es so ein Bunch, also es gab mal das 2010er Team der Giants, wurde dann Bunch of Misfits. Also so eben Spieler, die eigentlich nirgendwo passen, aber genau zusammen das bringen, was notwendig ist, um erfolgreich zu sein. Und ich finde das weiterhin absolut faszinierend. Es ist ein Loch in der Matrix, also nicht mal ein Fehler, sondern einfach ein Loch.
Aber ein sehr hübsches Loch.
Und es ist ja trotz allem, es ist ja nicht langweilig. Ne? Also das kommt ja noch dazu, es ist nicht langweilig. Du hast junge Spieler mit Bryce Turang. Ich würde sehr viel Geld für jeden Spieler wie für Bryce Turang ausgeben. Ja. Ein Second Baseman, der hier schlagen kann, unglaublich fantastisch.
Sie haben so einen Kern an Spielern, wo man sagen kann, die sind Stars, was das angeht. William Contreras als Catcher, du hast Christian Yelich natürlich, den habe ich eben genannt. Du hast Jackson Churio. Du hast vielleicht dann auch noch in Anführungsstrichen Rhys Hoskins, der im Moment jetzt verletzt ist und für den ja Andrew Vaughn dann auch als First Baseman reingekommen ist. Aber es ist eine Geschichte, die hier so, so gut passt. Und ich habe jetzt mal nachgeguckt, seit dem All-Star-Break, wie das Team gehittet hat. Und das ist so harmonisch. Da ist keiner dabei, der diese absurden Zahlen hat, wie jetzt, ich sag mal, Aaron Judge bei den Yankees, sondern durchgehend von 1 bis 9 sind die alle sehr, sehr gut. Das ist unglaublich.
Ja, und das ist vielleicht auch genau der Unterschied, dass du eben nicht abhängig bist. Ne? Wir haben gesehen, was passiert, wenn Aaron Judge verletzt ist. Das reißt eine Lücke. Jetzt, wenn Christian Yelich sich verletzt, ja, das reißt auch eine Lücke, natürlich. Aber weil er eben keine 1200 OPS Plus mitbringt, sondern, jetzt habe ich nicht auf die Zahl geguckt, entschuldigt das, dann kann das jemand anders ausgleichen. Es ist nicht wichtig, dass er jeden Tag da ist. Es ist nicht wichtig, dass er fit ist, sondern er könnte auch mal nicht dabei sein und es würde weiter funktionieren. Ich glaube, das macht das so stark. Ich bin gespannt, weil ich ja immer noch, ich glaube immer noch, du brauchst ein Baseballteam, um die World Series zu gewinnen, brauchst du einen Star. Also du brauchst einen, um den, vor dem alle Angst haben, ne? Also einen offensiven Star und du brauchst auch einen One-Two-Punch beim Pitching. One-Two-Punch beim Pitching sehe ich bei den Brewers absolut, ne? Also da brauchen wir nicht drüber reden. Also das ist da. Also in Peralta, Quintana oder sogar Woodruff, das kannst du machen. bei den in der Offensive, ne? Das, da bin ich gespannt, wie das dann, wenn es wirklich drauf ankommt, losgeht. Ist aber im Moment mit einer der schöneren Geschichten im Baseball, muss man dann fairerweise sagen.
Ja. Eins noch, gerade die Chase Rate von Andrew Vaughn mit den White Sox war bei 36,1% und die bei den Brewers 23,4%. Das ist Unterdurchschnitt. Er macht dann auch noch alles richtig. Das Einzige, was im Moment ein bisschen die Stimmung drückt, ist Jacob Mizorowski auf der Injury List.
Ja. Ja, aber der war ja gar nicht geplant. Das kommt ja noch dazu. Yeah. Also stell dir, ich meine, die Dodgers haben mehr Geld auf der Injured List als andere Teams Payroll bezahlen. Jacob Mizorowski kam hoch, hat sofort funktioniert, hätte es aber gar nicht machen müssen. Und ich glaube, das ist dann, ja, das ist ein Setback, aber die haben mit dem gar nicht geplant, als dass er irgendwie Innings hat in diesem Jahr. Und deswegen, glaube ich, ist das gar nicht so schlimm. Und ich höre es ja hier jeden Morgen. Also hier wird die Division schon aufgegeben. Also meine Frau sagt, die Division ist weg. Sie haben auch noch Serien gegeneinander, also die Cubs und Brewers spielen nochmal gegeneinander.
Wie kann man Mitte August sein Team schon so aufgeben, dass um die Playoffs mitspielt?
Sie ist wie Axel auch Köln-Fan, du weißt, wie schwierig die sind. Die brauchen sehr viel Betreuung, sehr viel Zuspruch und man muss aber zuhören, wenn sie jammern, das ist so.
Ach, ey. Manche sind einfach nicht dafür gemacht, Sportfans zu sein.
Weil dann ja auch immer, ne, ich meine, sie ist ja dazu auch noch Washington Commanders-Fan.
Ja.
Das ist fast alles.
Ja. Lass uns lieber an ein anderes Team sprechen, das auch im Moment, für das im Moment die Sonne scheint, und das sind die Toronto Blue Jays. Die sind nämlich im Moment in der American League East. Wir schauen schon wieder von Thema zu Thema. Ich wollte es eigentlich anders einleiten. Ich wollte eigentlich die Meldung bringen, wir müssen jetzt zu einer Wahrheit kommen, die nicht jedem gefallen wird und wo wir uns auch selber ein bisschen schämen müssen und wir müssen uns da auch nochmal hinterfragen. Wir müssen schon wieder über die Blue Jays sprechen.
Wir, schon wieder. Wir hatten eigentlich gedacht, dass wir 2026 das nächste Mal über sie reden, weil sie hatten ja ihre Aufmerksamkeit, aber du kommst nicht dran vorbei gerade, finde ich auch.
Nee, du kommst auch nicht davor vorbei. Ich habe heute im Blog von den Blue Jays habe ich heute einen sehr, sehr coolen Artikel gelesen, dass zwei Spieler im Moment die komplette Offensive tragen der Blue Jays. Und das sind natürlich Vladimir Guerrero Jr. und, was für mich ein bisschen überraschend war, Bo Bichette. Bo Bichette ist im Moment in einer unfassbaren Form. Und da gab es dann Average on Base Percentage und Slugging der beiden von vor dem All-Star-Break und nach dem All-Star-Break. Vor dem All-Star-Break hatten sie einen 2,80er Betting Average, nach dem All-Star-Break seitdem einen 3,80er Betting Average. Der Weighted Runs Created Plus, wo man das Ganze, also die komplette Leistung eines Spielers bewerten kann und 100 der Durchschnittwert ist, war im All-Star-Break oder Pre-All-Star-Break schon bei 120, ist jetzt Post-All-Star-Break 202. Wins above Replacement von den beiden, 3,8 vor dem All-Star-Break, 2,7 jetzt seit dem All-Star-Break. Also die beiden tragen im Moment die Offensive auf eine Art und Weise, die nicht mehr feierlich ist. Und die armen Colorado Rockies haben das alles aushalten müssen am Wochenende. Sie haben
wirklich, das war auch etwas, also das, da fragt man sich, warum sind überhaupt Leute im Stadion gewesen? Es war doch in Colorado.
Colorado hat ja nach wie vor einen sehr, sehr guten Zuschauerschnitt, weil es ist schön, in Denver abends ein Baseballspiel zu gucken.
Der ist ja auch sonst nichts, weil die Broncos spielen noch nicht und Basketball ist auch vorbei. Also deswegen, das ist Wahnsinn. Die haben 63 Hits gegen sich bekommen in den drei Spielen. 63 Hits. Das ist die meisten Hits in der Three-Game-Series seit 1900. Und es waren dann ja auch, wie viele Runs waren es? 43? Hatte ich das jetzt verpasst? Ja, ne?
15-1, 10-4 und 20-2 oder so. Ja, das letzte war 12-2, führten sie am letzten Inning. Die Rockies haben einen Position Player hingeschickt und der hat dann auch nochmal 8 Runs kassiert.
Also was die Blue Jays offensiv da machen und vor allem, was komplett untergeht, und ich habe heute nicht so viel Baseball gucken können, weil Arbeit alles doof. Aber man kriegt da nicht mit, dass Kevin Gausman ein verdammt gutes Spiel auch noch gepitcht hat. Das geht halt komplett unter, weil die Offensive. Die spricht für sich und gerade Bo Bichette, um das nochmal, Kannst du dich noch daran erinnern, also als die Verlängerung von Vlad Junior war, da war ja auch so, okay, das Team committet sich jetzt, aber es galt, weil der Start der Blue Jays ja nicht gut war und dann wurde ja schon geguckt, was können sie machen. Bobby Chatk war einer der Player, die man hätte traden können.
Ja, genau.
Wofür du Gegenwert bekommen hättest, weil er eben ein richtig guter Spieler ist. Das ist natürlich nicht passiert, ne? Weil er eben so unfassbar performt hat. Die Top 5 im Betting Average in den letzten 30 Tagen, Spieler, kommen aus von den Athletics, von den Blue Jays, von den Athletics, von den Blue Jays und von den White Sox.
Ja.
Nick Kurtz hat ein 4,39er Betting Average über die letzten 30 Tage. Dann kommt Bobby Chet, wie wir es gesagt haben. Shea Langeliers hat mir auch nicht erwähnt, lange nicht, ne, als Catcher gerade irgendwie unfassbar offensiv gut drauf. Und Vlad Jr. und Louis Robert, der auch wieder zurückgefunden hat in die Spur. Aber genau dieses, die Offensive knattert da ja alles weg. Das ist Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. 13er Betting Average in den letzten 30 Tagen über das gesamte Team von den Blue Jays. Danach kommen dann die Brewers, die haben ein 2,97er. Also die sind einfach mal um 13 Prozentpunkte besser als die Brewers. Und die sind wirklich gut. Mhm. Das ist schon abgefahren.
Ja, also die Toronto Blue Jays im Moment wirklich mit einem richtig, richtig guten Lauf und offensiv halten sie sich und sie führen im Moment in der American League East mit 4 Spielen vor den Boston Red Sox und dann den New York Yankees. Über die Yankees werden wir gleich noch sprechen. Ich würde gerne allerdings noch einmal gerade erwähnen, die Washington Nationals hatten einen ähnlich schweren Stand wie die Colorado Rockies am Wochenende, haben in 4 Spielen 80 Hits abgegeben. Gegen die Brewers haben sie 9-16, 2-8 und 3-14 verloren. Und dann haben sie gegen die A's nochmal mit 7-16 verloren. Das war das Spiel, wo Shea Langeliers, der Catcher der Athletics, 3 Homeruns geschlagen hat und jetzt zum zweiten Mal in seiner Karriere ein 3-Homerun-Spiel hatte, haben 80 Hits zugelassen. Ich würde verrückt werden.
Ich würde verrückt werden. Ja. Aber auch da, ne, dass ich, also bei allem anderen, wenn wir vielleicht bei den Blue Jays auch gleich nochmal kurz über die American League East sprechen wollen, viele, die ich höre, Podcasts, die ich höre, die trauen ja immer dem noch nicht, was da gerade los ist. Weil die Blue Jays eben so unfassbar gut sind gerade. Sie werden ja jetzt verfolgt von den Red Sox und nicht mehr von den Yankees. Wie würdest du das denn jetzt einschätzen? Also sind die wirklich for real? Und also sie kommen in die Playoffs, das ist klar. Da bin ich dabei. Aber gewinnen die wirklich jetzt die Division? Ist das so?
Da sich die Yankees momentan anstellen wie eine Horde besoffener Pandas, glaube ich schon, dass sie die Division gewinnen werden, weil ich kann mir nicht vorstellen momentan, dass die Serie der Red Sox, die in den letzten 6 Wochen extrem gut war, dass sie so aufrechterhalten können und dann an den Blue Jays vorbeiziehen können. Ich kann mich täuschen, aber im Moment glaube ich eigentlich, dass die Blue Jays das packen werden. Andererseits, das sind aber auch noch 45 Spiele und da kann natürlich einiges passieren.
Ja, und da finde ich halt, also wenn man dann vergleicht, die Offensive ist halt wirklich, wirklich gut, das kann man sagen. Wenn man jetzt das Pitching nimmt über die letzten 30 Tage, ERA von 4,5 haben sie, das ist halt unteres Drittel, ne? Also das heißt, da ist das noch nicht so verlässlich. Und irgendwann wirst du auch mal einen Stretch haben, wo deine Leute nichts treffen. Das passiert, das ist ganz normal. Das ist ja nicht mal was Schlimmes. Und dann müsste das Pitching halt aufdrehen, meiner Meinung nach. Und da bin ich mir unsicher, ob das Team das dann auffangen kann. Also die Pitcher das dann wirklich auffangen kann.
Bin sehr gespannt. Also bin wirklich gespannt. Das ist eine Geschichte, die sehr, sehr spannend noch bis zum Ende der Saison werden wird. Ich weiß nicht, ich gehe davon aus eigentlich, dass die Yankees sich nochmal wieder fangen werden. So wie sie jetzt spielen, können sie eigentlich nicht weiterspielen.
Ja,
aber ich glaube schon, dass das noch ein Hauen und Stechen geben wird. Aber ich bin inzwischen relativ optimistisch, dass die Red Sox Oktober erreichen werden.
Wenn man sich die letzten Wochen anguckt, ist der Trend genau da, finde ich, bin ich auch dabei. Sie sind sehr, was ich bei den Red Sox halt gut finde, wenn wir da kurz drüber reden wollen, sie sind eben, es muss nicht mehr jemand überperformen, damit sie gut sind. Weißt du, was ich meine? Es muss nicht jemand komplett herausragen, damit das Spiel funktioniert, sondern sie haben die defensiven Schwächen abgelegt. So, wenn man das sich so die letzten Wochen anguckt, gibt es keine wirklich bösen Fehler mehr, weil die kriege ich als erstes mit, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ein Error im Spiel heißt 8 Nachrichten in der WhatsApp-Channel. Ja,
und zwar zu Recht. Und ist keine Nachricht wenig. Zu wenig.
Ja, genau. Das ist, das wird immer weniger. Dass das Pitching auf guten Standbein ist, das ist klar. Mit Dustin May muss man halt gucken. Ne? Da bin ich bei den Red Sox noch gespannt, ob der dann tatsächlich den Impact haben wird, den ich vermute. Also ich glaube, ihr habt da keinen schlechten geholt.
Ja, gestern also, hat er erstmal versagt.
Ja klar, passiert.
Die beiden Dodgers-Pitcher, die versagen hier. Bueller und May.
Bueller und, ja, das kommt aber. Die kennen ja nur Postseason. Weißt du, bei den Dodgers kennt man ja nur Postseason. Das ist, weißt du, das ist
so. Das könnte sein.
Garrett Crochet würde ich auch mit in die, gut, in der Liga mit Tarek Skubal wird schwer, aber der ist ja schon, der
nee, das ist, das ist eine, das ist eine Liga. Garrett genau, Crochet ist in der Cy Young Verlosung ja, mit dabei.
Und dann guckst du halt weiter, ne, Lucas Giolito, wenn er denn gesund ist, ist völlig in Ordnung. Und dass du weniger über Brian Bello redest, hat ja auch was damit zu tun, dass die anderen Pitcher so gut sind. Der hat bisher auch eine fantastische Saison.
Brian Bello spielt im Full-Pitch im Moment eine fantastische Saison. Ja.
Na, also da kannst du ja gar nicht meckern. Ne? Du hast gesagt, alles was ein niedriger Dreier-ERA wird zu jeden Tag nehmen. Im Moment steht er bei 3,03.
Ich nehme auch einen Vierer-ERA.
Ja, aber eine super Saison von Brian Bello. Das wollte ich nur damit ausdrücken. Ich fand es spannend, weil eben diese, also ich fand es halt spannend insgesamt, weil ja die Idee war, okay, wir können noch Leute traden, wir gucken noch mal und wir wollen und ach, und wir haben so viele Leute im Outfield. Wieso brauchen wir denn? Und heute hatte ich gehört, es kann doch für einen Manager nichts Besseres geben, als dass du nur gute Spieler hast. Und dann musst du dir nur noch erklären, du spielst heute aber nicht, weil ein anderer jetzt für die Lineup, für das Matchup besser passt, weil der, keine Ahnung, einen Streak hat und so weiter und so weiter. Also es kann ja nichts Schlechtes sein, dass du viele Leute im Outfield hast. Und da geht es um diese Saison. Was dann nächstes Jahr ist, doch scheißegal.
Lass uns über die beiden Sorgenkinder aus dem Big Apple sprechen.
Wir müssen jetzt nach New York.
Wir müssen nach New York. Müssen wir, oder? Gehen wir, oder?
Ja,
weil wir über die Yankees jetzt schon so gut gesprochen haben. Definitiv. Es gab in dieser Serie gegen die Miami Marlins und die hat mich selber, und ich bin kein Yankees-Fan, in meinen Grundfesten erschüttert. Es gab in diesem Spiel oder in dieser Serie gegen die Marlins Spielzüge, Entscheidungen, Fehler, die man von einem Contender einfach nicht erwarten darf. Die kann man in einer Single A haben, die kann man von mir aus vielleicht auch noch in einer Double A haben, da wird dann hinterher trainiert und so weiter und dann wird das ausgemerzt. Das, was die Yankees gegen die Marlins veranstaltet haben, war unter aller Sau. Es gibt diesen einen Spielzug, der, glaube ich, das alles wirklich komplett in einem Spielzug erklärt wird. Jazz Chisholm steht auf der First Base. Der Hitter nach ihm haut einen hohen Pop-up in die Wolken. Der Ball kommt runter. Jazz Chisholm steht zwischen First und Second Base, schaut zu, wie der Ball im Handschuh des Second Baseman landet und lässt sich dann austaggen bzw. lässt sich auswerfen an der First Base. Er geht nicht zurück an die First Base, sondern er lässt sich austaggen. Und er hat hinterher gesagt, ja, ich wollte ein bisschen aggressiver auf den Bases sein. Das ist so ein furchtbares, furchtbares Play gewesen von Jazz Chisholm. Sie machen so viele Fehler dann auch. Chisholm auch auf der Second Base, Anthony Volpe nach wie vor auf der Shortstop-Position. Sie haben ein riesiges Loch, jetzt ist Aaron Judge wieder da, aber sie hatten ein riesiges Loch, als Judge nicht da war. Das war in den letzten 14 Tagen nicht anguckbar, was die Yankees gemacht haben.
Und es ist ja vor allem, wie soll man das erklären? Es wird ja jetzt nicht alles besser, nur weil Judge wieder zurückkommt. Weißt du, was ich meine? Also, nur weil jetzt Judge wieder da ist, wird das Team ja nicht unfassbar besser, sondern es wird halt besser, weil Judge da ist. Klar, aber der Rest wird ja nicht besser. Also drumherum wird nichts besser. Die Fehler werden nicht weniger. Insgesamt ist das so ein also ich kann Yankees-Fans jetzt verstehen, die jetzt komplett, also die jetzt sauer sind, die sagen, was ist hier los? Weil ich kann es nicht verstehen, wenn du jemanden wie Anthony Volpe boost nach 3 Strikeouts. Ich meine, selbst Aaron Judge hat schon Boost bekommen im Yankee-Stadium. Das kann ich nicht verstehen. Aber derzeit ist es ja noch mehr als ein Autobahnunfall, sondern da ist so viel, was nicht zusammenpasst. Aaron Judge ist verletzt. Heißt, er muss aber in die Lineup zurück, weil egal wie fit er ist halt einfach die offensive Stütze dieses Teams. Ne? Also das ist,
kann
das
im
ist
Moment ja nicht nur DH spielen, deswegen muss Giancarlo Stanton ins Right Field.
Und das ist so wie, als wenn du Kyle Schwarber ins Left Field stellst. Das geht nicht, das darfst du nicht tun. Kyle Schwarber soll den Ball aus dem Stadion schlagen und dann sich wieder auf die Bank setzen und dann ist alles gut. Und das ist die Rolle von Giancarlo Stanton derzeit. Du könntest ja noch überlegen, ob du Giancarlo Stanton vielleicht als Pinch-Hitter setzt. Giancarlo Stanton ist ein Spieler, der ein streaky Hitter ist. Wenn der in the flow ist, dann schlägt er dir die Bälle aus dem Stadion. Das passt. Der darf keine Pause haben. Und das geht ja so weiter. Es wird ja nicht besser. Jess Chisholm hat 22 At-Bats in den letzten 7 Tagen und hat ein 1,82er Betting Average. Ich kann es nicht mal verstehen. Also es gibt für mich nicht mal irgendeinen Punkt, wo ich sage, ach ja, die haben es halt so schwer, weil bla bla bla. Nee, die haben ein Team zusammen, da spielt Cody Bellinger, da spielt Aaron Judge, ja. Selbst Chisholm ist jemand. Du kannst Giancarlo Stanton, Paul Goldschmidt, Anthony Volpe, das sind alles Everyday Player in jedem anderen Team. Bei den Yankees funktioniert es gerade nicht. Und ich finde das, ich verstehe es nicht, muss ich ehrlich gestehen, ich verstehe es nicht.
Just Chisholm, also er und Anthony Volpe, die hören es im Moment schon richtig. Also das ist, das ist schon bemerkenswert. Und
liebe Yankees-Fans, nimmt das nicht, uns nicht übel.
Nee, warum?
Aber das erklärt das, uns.
Die Yankees-Fans.
Nein, aber erklärt es uns bitte, weil es muss doch eine Erklärung geben, warum das nicht funktioniert. Das Team ist ja nicht, das sind ja, wie gesagt, das ist nicht das Team der Colorado Rockies, über das wir sprechen.
Sondern sie haben aber einen Pitcher von den Colorado Rockies bekommen, den sie jetzt gleich mal in die Triple-A untergeschickt haben.
Das ist ja auch wieder das Fantastische dabei. Das kommt ja auch noch dazu, ne? Dann diese Moves, die dazu gehören. Und ich meine, wir wissen das selber. Wir reden seit jetzt, wie viele Jahren ist Aaron Boone da? 4 Jahre?
Ja, ich glaube, ne?
Wir reden jedes Jahr darüber, oh, wenn die das und das nicht schaffen, dann ist er weg vom Fenster. Das kann ja nicht sein, weil auch die Fanbase ist ja sauer und ist schnell angezündet, weil er, keine Ahnung, so ist, wie er eben ist. Das mag ja sein. Aber gerade ist das ja für ihn, der ist ja die ärmste Sau auf diesem Planeten. Was soll der denn machen? Der kann ja nicht sich hinstellen, breitbrüstig und sagen, wegen dieses blöden Fehlers, Jazz, gehst du jetzt auf die Bank. Das kann er nicht. Wer soll denn da spielen?
Es gab einen Podcast in dieser Woche, Foul Territory Show, beziehungsweise Talk Radio. Da sagte Eric Bolens, der früher dann auch mal so Minor League Coordinator war, etc., sagte, bei den Yankees mangelt es an den Fundamentals. Und dann haben sie eine Geschichte erzählt, wo vor ein paar Jahren Didi Gregorius 2 Wochen lang sein Minor Rehab gehabt hat und zurückgekommen ist und Spielern gesagt hat, du weißt nicht, was für ein Mist da unten abgeht. Das sind fundamentale Geschichten, die dort schieflaufen. Es geht nur noch um Exit Velocity, es geht nur noch um Spin Rate, es geht nur noch um Launch Angle, aber es geht nicht mehr darum, den Ball zu grounden, es geht nicht, oder den Groundball aufzunehmen, es geht nicht mehr darum, gute Defense zu spielen, sondern es ist alles auf die Offense gemünzt. Und das soll bei den Yankees schon seit Jahren im Argen liegen, sagt Eric Boland in dieser Talk-Radio-Show. Und das kann ich schon nachvollziehen. Wenn es da,
wann war denn der letzte Defensiv-Play, also die Gold Gloves, War das nicht Derek Jeter das letzte Mal, dass die Yankees einen Spieler hatten, der defensiv so stark war, dass du gesagt hast, nicht nur seine Offensive spiegelt wieder, wie verdammt gut er ist, sondern auch seine Defensive. Ich wüsste es jetzt gerade nicht. Also vielleicht noch hier, wie war Gleyber Torres der Catcher?
Ja.
der ja defensiv sehr stark war, aber offensiv dafür nichts gebracht hat. Ja, der wurde kritisiert, weil er offensiv halt einfach schwach ist. Der ist ein absoluter, keine Ahnung, Top-10-Catcher in der Liga zu der damaligen Zeit gewesen. Und er wurde dafür kritisiert, dass er die Bälle nicht aus dem Stadion schlägt. Kennst du noch Khaled Boularus?
Ja, klar.
Die kennst du noch.
Der alte Holzhacker.
Der alte Holzhacker. Ich war damals noch HSV-Fan und er war verletzt und ich habe auch damals noch die Spiele der U23 geguckt. Und da wurden ja gerne Profis, die verletzt waren, eingesetzt, damit sie Spielpraxis bekommen. Unter anderem habe ich halt eben, Holstein Kiel hat damals in der Regionalliga Nord gespielt und da war unter anderem Khaled Boularus im Kader. Und da gab es einen Konter und der Ball fliegt halt dahin und guckt und sieht das und bindet sich die Schnürsenkel zu.
Ja.
Und es fällt das Gegentor.
Das ist Just
Chism. Das ist das.
Das ist
genau exakt, weil ich bin für die. Ich bin doch für Baseballing hier nicht. Ich bin doch dafür da, die Bälle aus dem Stadion zu schlagen oder 100 Meilen ein Bett zu schlagen. Und diese Mentalität, glaube ich, ist gerade ein Riesenproblem. Und ich wüsste auch nicht, wer das da gerade. Also wer das in die Hand nehmen könnte, um zu sagen, jetzt reißen wir uns alle zusammen und gewinnen einfach wieder Spiele, weil das können sie ja. Das ist ja nicht so, dass da ein schlechtes Team steht, sondern sie können das doch.
Ja.
Und die Mets?
Warte, ich muss gerade noch, ich habe gerade noch nachgeschaut, die letzten Gold Glover von den Yankees, DJ LeMahieu. 2022 und José Trevino 2022, der Catcher.
Ja, okay. Na gut. LeMahieu ist jetzt gerade DFA'd worden.
Oh, richtig? 2023 Anthony Volpe auch. Entschuldigung.
Oh, Riesen. Ja. Oh, der hat auch kein... Oh, Gottes Willen. Ja. Der arme Mensch, ey. Das.
Ja, aber diese Fundamentals, also das ist etwas, was tatsächlich etwas ist.
Ja.
Es gab, ich weiß gar nicht, bei wem es das gab, dass ein Beat-Rater dann gesagt hat, der hat gestern einen Fehler gemacht und heute hat er Groundballs an der First Base trainiert und wo man sich denkt, das muss man doch nicht mehr während der Saison lernen, sondern das muss man doch vorher lernen, das muss man in der Minor League lernen. Ja, und es geht um andere Themen tatsächlich.
Mets.
Und was machen wir auch mit den Mets? Die haben nämlich einen gruseligen August und da habe ich dann jetzt heute mal auch so ein bisschen nachgelesen bei den Beatwritern und da hieß es dann nicht, es ist nicht mehr inexplicable, also nicht mehr unerklärlich, sondern es ist inexcusable, unentschuldbar, wie die New York Mets in den letzten, ich sag mal, 10 Tagen gespielt haben. Aber da muss ich sagen, habe ich ein bisschen ein anderes Bild als bei den Yankees. Sag du erstmal, wie dein Bild von den Mets ist.
Ich habe eingeschaltet, als es hieß No-Hit-Alert.
Mhm.
Das war ja heute Nacht und dann hat Juan Soto den Homerun ja geschlagen im 9. Inning bei einem aus. Und wenn ich das vergleiche, ja, die haben eine schlechte Woche, ne, so, aber die Fundamentals stimmen. Da ist ja, da sind die Brandon Nimmos, da sind die Spieler, die eben nicht die großen Namen haben wie Lindor und Soto und Alonso, sondern da sind die Spieler, die das trotzdem ja tragen. Und ja, solche Wochen gibt es. Es gibt letzten 10 Tage haben sie halt nur 2 Spiele gewonnen. Wenn man das aber über die letzten 30 Tage nimmt, sind sie beim 500er Ball. Also es ist nicht super schlimm. Das passt schon. Das ist in Ordnung. Ich habe gerade das Gefühl, dieser Fundamental Baseball fehlt halt bei den Yankees, bei den Mets ist er da und sie sind jetzt halt in den Dog Days, ne? Wie es immer so passiert.
Ich habe eine ganz ähnliche Einschätzung. Bei denen stimmt eigentlich die Leistung, also das, was sie machen, stimmt. Und ich glaube auch nicht, dass da in irgendeiner Weise wer was verlernt hat. Juan Soto hat nicht verlernt zu hitten. Der hat Gott sei Dank den einen Hitter gestern gehabt, sonst wären die Mets da gestern mit dem No-Hitter rausgegangen gegen die Cleveland Guardians. Das wäre natürlich, wäre fies gewesen, wäre peinlich gewesen. Sie haben seit dem All-Star-Break den Ball nicht mehr getroffen. Und da weigere ich mich zu sagen, das ist besorgniserregend, weil wenn du dieses Top-of-the-Line-Up von denen hast, mit Lindor, mit Alonso, mit Soto, dann bekommst du noch Brandon Nimmo dazu, dann hast du noch Mark Vientos, Jeff McNeil dazu und dann kommt hinten weiter Brad Beatty, vielleicht Francisco Alvarez noch oder Tyron Taylor. Da weigere ich mich zu glauben, dass das in irgendeiner Weise bis zum Ende der Saison so durchgeht. Das wird nicht passieren, meiner Meinung nach. Und da bin ich guter Dinge, dass sie irgendwann alle aus ihrem gemeinschaftlichen Slump, den sie im Moment haben, da rauskommen. Dafür ist dieses Team, dafür ist das Line-up viel zu stark. Das Pitching funktioniert auf normalem Niveau. Da ist jetzt keiner dabei, der die Lights-Out-Pitching betreibt. Aber das ist alles zu fixen. Und das dauert vielleicht zwischendurch mal ein bisschen mal, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das bis Ende der Saison dauert.
Naja, und wir hatten jetzt zur Trade-Deadline, hatten wir sie als Gewinner betitelt, weil sie mit Gregory Soto, Tyler Rogers und Ryan Helsley ihr Bullpen einfach unfassbar viel stärker gemacht haben. Und ich glaube, genau das ist das. Ja, es gibt diese Zeit, wo du mal Spiele verlierst. Und das ist auch ganz normal. Bei den Mets wird halt immer noch genauer drauf geguckt, weil New York so groß ist. Aber ich habe auch keinerlei Zweifel, dass die Mets die Phillies noch weiterhin auch im Nacken sitzen werden. Und die Phillies müssen einfach, die müssen jetzt anfangen, Playoff-Baseball zu spielen, damit sie auf 1 bleiben, weil die Mets werden wieder zurückkommen. Und bei den Yankees ist es so, dass ich glaube, da kann ja sogar das Übelste passieren, dass sie gar nicht mehr zurückkommen und sie überholt werden und nicht in die Playoffs kommen. Und das, ne, also das kann ja sogar passieren. Das sehe ich bei den Mets gerade nicht. Und bei den Yankees sieht es für mich so schlimmer aus, dass da sogar diese Möglichkeit, dass sie nicht in die Playoffs kommen, besprochen werden kann.
Aber wir müssen sagen, schwierige Serie haben die Mets vor sich bei den Milwaukee Brewers.
Ja, aber das, genau, und das ist auch genau das, dass zu der Zeit jetzt möchtest du nicht die Brewers haben. Ne? Nee. Du möchtest vielleicht jetzt gegen ein Team spielen, wo du dich auch anstrengen musst, aber nicht genau die.
Ja, ein Team, was dir aus dem Slump raushilft, Washington zum Beispiel oder Colorado. Gegen das Team möchtest du im Moment spielen.
Ja.
Eins noch zu den Yankees. Devin Williams, früher bei den Brewers, wo wir das so einmal noch verzahnen können. Devin Williams hat in dieser Saison genauso viele Runs abgegeben wie in den letzten 3 Saisons bei den Milwaukee Brewers.
Ja, und auch das, der Trade war ja, das ist ja kein schlimmer Trade, ne? Also es ist ja nicht so, dass du denkst, oh Gott, warum haben sie das gemacht? Ne? Im letztes Jahr in der Offseason. Es funktioniert halt jetzt nicht. Und warum? Also was ist anders als in Milwaukee? Das Wasser, ja, kann sein. Wisconsin hat bessere Luft. Ne? New York ist schlechte Luft, schlechte Stimmung, aber dafür hat New York das bessere Essen, würde ich behaupten. Also man kann es manchmal nicht mehr erklären, finde ich. Und bei solchen Spielern, ja, muss man einfach abwarten. Und wahrscheinlich wirft er in den Playoffs 3 Immaculate Innings.
Oh, du wolltest jetzt auf Andrew Kittredge zu sprechen kommen, ne? Was ist für eine Überleitung?
Ich muss die Cups erwähnen, sonst, Andreas, sonst kriege ich hier nicht zu essen die nächste Woche. Ich muss die Cups erwähnen.
Andrew Kittredge hat ein Immaculate Inning geworfen. 9 Pitches, 9 Strikes, 3 Strikeouts. Also es müssen immer 3 Pitches sein und der Strikeout dann. Und er hat es immer mit der gleichen Kombination an Pitches gemacht. Sinker, Sinker, Slider, sagte Carson Kelly. Und nach dem zweiten Strikeout hat Kittredge gedacht, ja, das könnte was werden. Und ja, das war ein Immaculate Inning.
Dürfen wir jetzt endlich über die Miami Marlins reden?
Ja. Also wir müssen gar nicht mehr über die Cubs sprechen, oder? Nee, müssen wir nicht.
Nein, das reicht.
Das reicht. Dann sprechen wir über die Miami Marlins, die einen erfrischend guten Baseball in den letzten Wochen gespielt haben. Und das tatsächlich auch mit dieser Yankees-Serie. Und ja, die Yankees spielen nicht gut und trotzdem musst du erstmal dieses Spiel, was die Marlins da aufgeholt haben, ich glaube am Freitag war es, wo sie 12-10 gewonnen haben am Ende, musst du erstmal solche Spiele gewinnen. Und die Marlins haben in den letzten Wochen wirklich guten Baseball gespielt und stehen im Moment auf Platz 3 in der National League East vor Atlanta noch, und zwar 9 Spiele vor Atlanta und sind 6 Spiele hinterm Wildcard-Platz zurück. Ich glaube nicht, dass es für die Marlins zu den Playoffs reichen wird. Ich glaube aber, dass sie vor allen Dingen seit der Trade-Deadline so guten Baseball spielen, weil sie festgestellt haben, ja, Sandy Alcantara ist ja gar nicht getradet worden. Ja, die anderen sind auch nicht getradet worden. Das General Management scheint so ein kleines bisschen Vertrauen in uns zu haben. Und seitdem spielen sie wirklich enorm guten Baseball.
Ja, und es gab ja ein, ich weiß gar nicht, welches Spieler das war. Ich habe den Namen, ich bin's durchgegangen. Ich hab's, was sogar Stowers, der das gepostet hatte. Er hatte einen Instagram-Post mit so einer etwas längeren Text, so nach dem Motto, ihr habt uns abgeschrieben, niemand hat an uns geglaubt und wir sind trotzdem da. Weil wir jeden Tag hier zusammenkommen als Team und das Beste geben wollen. Und ja, wir sind nicht die Aaron Judge der Liga. Wir sind nicht die, wir sind ja nicht mal die Ronald Acuña Juniors der Liga. Wir sind nichts, aber trotzdem spielen wir jeden Tag Baseball. Und jedes Team muss erstmal gegen uns spielen. Und das reicht nicht für die Playoffs. Und das reicht nicht, um 100 Siege zu holen. Darum geht's aber manchmal gar nicht. Es geht darum, dass du einfach jedes Spiel Mühe gibst und angehst, ein Spiel zu gewinnen. Und genau diese Einstellung haben sie gerade beisammen. Und den Alcantara, also ich glaube, die Marlins haben, vielleicht auch können wir jetzt den Trade-Nachklapp machen, die haben zu viel verlangt.
Das kann sein, ja.
Ja, was völlig in Ordnung ist. Weil im Zweifel kriegst du halt nichts für Alcantara, aber du hast Alcantara, du hast ja keinen schlechten Pitcher. Er hat keine gute Saison, alles in Ordnung, das passt, aber das wird ja nicht so bleiben. Das ist ja, wir wissen ja, was er kann. Und deswegen ist auch das Zeichen, was du gerade meintest, ist, es geht nicht immer darum, jetzt das Beste rauszuziehen und jetzt das Beste zu holen, sondern manchmal heißt es auch einfach, du bleibst bei uns, ist in Ordnung, komm, geh auf den Mount und pitch uns 6 Innings, sodass wir ein Spiel gewinnen können. Mhm. Und das machen sie gerade, ne? Weil wenn du sie so insgesamt anguckst, da ist niemand, der jetzt vom Namen her richtig gut ist, da ist niemand, der auch von den Prospects sind viele da, ne? Also die sind halt, also sie haben ihr Top 2, ihre Top 20, drei Top 20 Prospects sind Everyday Player. Mhm. Auch das ist ein Weg, etwas zu beginnen. Das ist ein Weg, etwas zu machen. Und das schaffen sie gerade. Und es ist ja auch eben, wenn du so Teams siehst, die eben hustlen, wenn du Teams siehst, die jeden Ball ernst nehmen, macht das ja auch Spaß anzugucken.
Ja, ja, klar. Clayton McCullough, der Manager, hat gesagt, jeden Tag kommen die Spieler jetzt rein mit der Erwartung, Spiele zu gewinnen. Und das war nicht immer so. Die Niederlagen tun etwas mehr weh, aber die Leute sehen und die Jungs sehen, dass sie hier Spiele gewinnen können, dass sie mit den guten Teams richtig mithalten können und dass es Entwicklung gibt in diesem Team. Und du brauchst Entwicklung. Du kannst nicht einfach jedes Jahr wieder alles schlecht haben. Das geht einfach nicht. Du kannst nicht jedes Jahr und es braucht Entwicklung. Und die Miami Marlins waren zwischendurch immer wieder auf einem guten Weg. Aber sie haben jetzt die beste Bilanz in den letzten 45 Tagen gehabt, seitdem sie 2003, 2004 noch absolute Playoff-Teilnehmer waren. Mhm. Und das muss einfach gut tun dann auch. Erstens den Marlins-Fans, zweitens den Marlins-Spielern an sich selber.
Ja. Naja, und du wirst ja auch nicht schlechter, wenn du jeden Tag hingehst und versuchst, ein Spiel zu gewinnen. Das macht dich ja besser, weil wenn du einen Fehler machst und du bist vielleicht sogar derjenige durch den Fehler oder durch den Swinging Strike, warum das Spiel verloren wird und die Leute sagen, wir sind jetzt sauer, dass wir verloren haben, ist etwas anderes als, ja, wir verlieren ja eh. Ja. Und ich weiß nicht, bei welcher Franchise das war. Ich glaube, das war die Nationals, bevor sie Soto hatten, wo es eben auch hieß, Du kommst hier rein in das Clubhouse und du hast das Gefühl, jeder ist hier nur da, um für sich zu spielen, ne? Für den nächsten Vertrag, für woanders zu sein und nicht hier zu sein. Und manchmal reicht es ja, dass du sagst, nein, nein, wir wollen euch hier haben. Ihr seid jetzt unser Team und wir werden vielleicht sogar einen 500er Ball dieses Jahr spielen und das wäre ein Riesenerfolg, finde ich. Wenn die Marlins dieses Jahr mit einem positiven Rekord oder mit einem knapp drunter 500 aus der Saison rauskommen, ist das eine gewonnene Saison. Für jeden einzelnen Spieler.
Mhm. Ja.
Frag mal die Rockies. Redet keiner darüber, dass sie weiterhin immer noch das schlechteste Team im Baseball bleiben könnten.
Ja. Und die Braves in diesem Jahr.
Was? Ja, die Braves ist ja noch schlimmer. Die haben aus den letzten 30 Spielen nur 9 gewonnen. Die sind schlechter. Die sind schlechter als eben die Marlins. Die sind schlechter als die Rays, die da hinten dran sind, mit nur 10 Siegen aus den letzten 30. Das ist...
Ich möchte noch einmal über die Rangers sprechen, weil auch die schicken sich an, in die Playoffs zu kommen, sind anderthalb Spiele hinter den Wildcard-Plätzen zurück. Und Nathan Eovaldi hat am Dienstagabend gegen die Yankees gepitcht. 8 Innings, einen einzigen Hit abgegeben. Und das war auch der einzige Spieler, der die Base erreicht hat, also auch keinen Walk. In dieser Saison ist Eovaldi jetzt bei einer Bilanz von 10-3, also 10 Siege, 3 Niederlagen, das ist völlig egal. Siege und Wins und Losses sind völlig egal. Aber er hat einen 1,38er ERA. Er hat einen oder weniger Runs in 13 seiner letzten 14 Starts erreicht. Und ich möchte hier einfach mal den die Nathan Eovaldi Appreciation mitbringen, weil der Typ liefert so dermaßen seit Jahren ab. Der ist nie verletzt. Der wirft dir jedes Mal, kannst du den hinbringen und sagen, der wirft mir 7 Innings, 2 Runs maximal. Das ist unglaublich, mit welcher Konstanz der seit Jahren pitcht. Und ich bin großer Fan von Nate Eovaldi.
Absolut verständlich. Bin ich bei dir. Zumal das auch passiert in einem Umfeld, wo du Patrick Corbin und Jacob deGrom vor dir hast, die ja vom Namen her vielleicht einfach größer sind. Ne? Also wo du bist nur die Nummer 3 in dem Team, wenn man so will.
Ich bin hier die kleinste Nummer.
Ja, nicht die kleinste, aber so Mittelmaß.
Ich habe Kerkel zitieren.
Ich weiß. Und im Endeffekt ist es aber genau wie du sagst. Bist immer da. Also du bist als Pitcher, bist du immer da und schaffst es, dein Team in die, versetzt dein Team in die Lage, Spiele zu gewinnen. Und das macht er jetzt schon sehr konstant. Das muss man ja sagen. Ne? Er hatte 2020, das war die verkürzte Saison, er hatte 2019, muss er ja verletzt gewesen sein wahrscheinlich, ne?
Mit 67. Ja, der hatte eine Tommy John Surgery mit dabei.
Genau so, ne? Und so, wir haben 20, vor den Marlins kam er ja fast 200 Innings pitched. Und jetzt 2021, 182 Innings pitched bei den Red Sox. Dann 109 das Jahr darauf. Bei den Rangers dann 2023 144 Innings. Letztes Jahr 170 Innings. Alles eben, wie du selber gesagt hast, mit dem ERA. Er war nie über die Saison dann bei 2.0. Ne? Also das ist halt nicht so gewesen. Aber ein Pitcher, der mir 144 Innings oder 170 Innings bringt und 3.5er, 3.6er ERA, ja. das nehme ich sofort.
Ja, den setzt du auch in den Playoffs alle 4 Tage ein. Ja.
Karriere Wins Above Replacement sind bei 28. Mhm. Das ist ein fantastischer Pitcher. Und die Rangers, auch ein bisschen unser Trade nach Club, oder jetzt mache ich das, ein bisschen untergegangen, weil die haben ja trotz allem auch was getan. Ne? Also auch da ist es bei uns untergegangen, aber die haben ja auch was gemacht zur Trade-Deadline. Ne? Also Rowdy Telles ist jetzt nicht unbedingt das, was man denkt, was passiert.
Rowdy Telles ist ein dicker DH. Und darüber habe ich schon gesprochen hier.
Aber Merrill Kelly zum Beispiel, sie haben sich Merrill Kelly von den Diamondbacks geholt, der ja bei anderen Teams auch im Gespräch war. Und ich habe letzte Woche den ESPN-Podcast mit Buster Olney und da war halt Bruce Bochy da und da hat er ihn gefragt, so warum? Also es ist doch eigentlich alles klar. Also ihr seid ja raus aus der Nummer. Und Bruce Bochy hat gesagt, nein, wir kommen hier jeden Tag zum Spielen wir wollen in die Playoffs und das werden wir auch kommen. Und diese Zuversicht und dieses die letzten, seit dem World Series Gewinn haben wir nicht so viel gerissen, aber das Team ist ja immer noch gut. Das ist ja kein schlechtes Team insgesamt. Und das fand ich spannend, weil die American League West schien ja mal entschieden, ist aber jetzt wahrscheinlich auch offener geworden. Ne? Also 2 Spiele sind die Mariners hinter den Astros und auch selbst die Rangers sind nur 4,5 Spiele zurück. Und wenn man dann das Wildcard Race nimmt, da sind ja beide dabei, ne? Die Mariners und die Rangers halt mitten in der Verlosung.
Also die Houston Astros, die bringe ich immer noch davor, beziehungsweise habe ich immer noch als Favoriten dafür. Aber ich glaube, das wird auch bis zum Ende ganz, ganz spannend. Und da sind die Rangers dann auch mit dabei.
Ja, aber
wir müssen eine Sache noch ansprechen bei den Texas Rangers. Die Geschichte, die ich dir heute geschickt habe, die müssen wir einfach noch erzählen. Die Rangers haben eine historisch schlechte Saison, was die Position DH angeht, der Designated Hitter. Den gibt es ja noch nicht ewig, diesen Designated Hitter. Es hat in der Geschichte der MLB insgesamt 792 DH-Saisons gegeben. Also Teams, die ein DH in einer Saison haben, ist eine DH-Saison. Und dann über die letzten 40, 50 Jahre sind es insgesamt 792 DH-Saisons gegeben. Und dann kannst du natürlich auch runterbrechen auf dieser Position, was hast du für einen Ertrag, was hast du für einen offensiven Ertrag? Der DH ist nur dafür da, den Ball ins Spiel zu bringen, beziehungsweise irgendwo unterzubringen, wo er vom Gegner nicht gefangen wird. Er hat nur diese offensive Aufgabe. Die Rangers haben sich vor dieser Saison Jock Peterson geholt, als DH, als komplett DH. Und sie haben jetzt in dieser Saison einen Betting Average von 1,71 auf der DH-Position. Nicht von einem Spieler, sondern alle die, die DH gespielt haben auf die, in dieser Saison. Und das ist unter den 792 Saisons, die es bisher gegeben hat, auf der DH-Position, der allerletzte Platz. On-Base-Percentage, allerletzter Platz. Slugging-Percentage, vorletzter Platz von 792 DH-Saisons in der Geschichte der MLB. OPS, 792. Platz. OPS Plus, 792. Platz. Eine Position, die nur offensiv genutzt wird, der DH. Die kriegen keine Offensive von dieser Position auf.
Und als Wahnsinn. Sie, ja, und jetzt als, also Jock Peterson, ist ja da wirklich dafür geholt worden. Der war halt auch verletzt, das muss man dazu sagen. Aber nichtsdestotrotz ist es ja genau diese, hä? Also, ich meine, du bringst ja deine alternden Spieler, Prince Fielder damals, ne? First Baseman, mhm, irgendwann DH. Mickey Cabrera, First Baseman, irgendwann DH. Du bringst ja genau das, damit du weißt, hey, cool, alles gut. Aber schlagen kannst du ja. Du musst nicht mehr schnell laufen, du musst kein Fielding mehr machen. Aber das ist ja genau exakt die Position dafür. Mhm. Und dann so eine schlechte Performance zu haben, das ist, was hatte ich geschrieben? Das ist eine wirklich schlimme Statistik, habe ich geschrieben.
Ne? Das ist eine unglaublich schlimme Statistik. Letzter Platz in der Geschichte des Designated Hitters.
Das ist
in allen Offensivkategorien.
Genau. Also habe ich so auch noch nicht gesehen, muss man ehrlich sagen.
Sie sind auf Platz 791 in der Slugging Percentage. Das schlechtere Team war die 1981er Twins. Die hatten noch eine schlechtere Slugging Percentage über die Saison auf die Edge.
Ja. Es gab irgendwo eine Seite, wo du die Betting Average pro Position sehen konntest. Das suche ich nochmal, das muss ich wieder aufmachen, weil ich bin immer noch auf der Suche nach einem guten Second Baseman, aber das dann für die Offseason. Ja, und da gehört eben genau das dazu, weil es ist ja Wahnsinn. Also.
Ja, ich habe nur noch, dass Shohei Ohtani gestern einen guten Start hatte für die Dodgers und selber noch den 39. Home Run diese Saison.
Genau, wir sind jetzt auch schon eine Stunde 20 dabei. Wir wollten eigentlich auch noch über die beiden Pitcher reden, die bei den Cleveland Guardians jetzt auf Administrative, irgendeine Leafliste gesetzt wurde, weil sie auf eigene Pitches gewettet haben. Ich glaube, das machen wir mal ganz in Ruhe. Ja. Das haben wir nicht vergessen. Aber ja, Shohei Ohtani hat 8 Strikeouts, 1000. Hit und verloren.
1000. Hit war auch ein Homerun, oder?
Ja, genau. Und weißt du, woran mich das erinnert hat? Der hat doch mal bei den Angels gespielt, oder? Wo es hieß, Mike Trout mit 4 Homeruns im Spiel, Shohei Ohtani pitcht scoreless über 8 und die Angels verlieren.
Und Angels verlieren
0-2. Ich wurde an dieses, das, was wir mal gesagt hatten, ne? Dieses, das gibt's doch nicht, und das ist ihm das erste Mal bei den Dodgers passiert.
Was?
Naja,
ach so, dass er einen Homerun geschlagen hat, 4 Innings.
Homerun selber, alles gut, aber im Endeffekt verlieren sie trotzdem. War so ein bisschen lustig.
Was war das denn mit Tanks No Doyle oder so, ne?
Und aber über die Dodgers reden wir wahrscheinlich noch mal in einer anderen Sendung, weil das würde jetzt alles sprengen.
Ja. Dann haben wir es doch, oder?
Ja, absolut.
Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, das möchtet ihr auch mit einem Kaffee für uns unterstützen, dann könnt ihr das tun. Per Steady ist das möglich. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Good meeting. Every time we talk, I'm reinvigorated by my love of the game.
Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.